herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute in einer ungewohnten Besetzung, denn wir haben Gäste und das erste Mal einen anderen Podcast zu Gast, nämlich Flurfunk Geschichte mit Daniel und Solveig. Stellt euch gerne mal unseren Hörern und Hörerinnen vor.
Ja, dann fang du doch mal an.
Ich, weil mein Name immer zuerst.
Ja, genau.
Das geht alphabetisch.
Das ist alphabetisch.
Ne? Genau. Ich bin Daniel und habe zusammen mit Solveig vor 2 Jahren unseren Podcast gestartet, Flurfunk Geschichte. Und interessanterweise, wir haben festgestellt, mit dir, Johannes, dass wir das gleiche Thema ausgewählt haben, um diesen Podcast zu beginnen. Und dass irgendwie Solveig noch aus ihrer Kindheit vertraut ist, glaube ich. Deswegen hat sie das damals ausgewählt. Inwiefern waren die Hexen für dich entscheidend in deinem Leben?
In meinem Leben. Naja, die Sache ist ja die, dass ich tatsächlich von einer selbsterklärten Hexe auch zum Teil erzogen wurde.
Ach, wirklich?
Ja. Und von daher das auch alles hautnah miterlebt habe, aber dann sich mich dann doch etwas kritischer vielleicht damit auseinandergesetzt habe, als ich dann etwas älter wurde. Und das hatten wir ja eigentlich ganz schön als Einstiegsthema wahrgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Was war da eigentlich der Ursache?
Oh, das kam bei dir sofort
raus. Ich möchte Hexen machen. Ich möchte darüber reden, was Hexen sind und wie die rezipiert wurden. Und dann war das so das erste Thema. Und ich weiß, wir mussten es zweimal aufnehmen, weil das erste Mal...
Ja, stimmt.
War nicht so.
Ihr habt, glaube ich, bei eurer Review-Folge mal auch erklärt, dass ihr eigentlich nicht mehr so ganz zufrieden seid, glaube ich.
Also ich habe das über mein Webcam-Mikrofon aus Versehen aufgenommen, weil ich noch nicht die Eingänge richtig belegt hatte. Und auch sonst waren wir super nervös. Wir wussten noch nicht richtig, wie wir es vorbereiten sollten inhaltlich. Wir haben viel zu lange Zitate vorgelesen. Wir haben die ganze Zeit übereinander geredet. Und das war alles noch nicht
das
so.
Das können wir auch.
Ja, und dann war es natürlich auch die erste Folge. Ich glaube, damit sind die wenigsten Leute zufrieden, wenn sie so ins kalte Wasser springen und noch so wenig Erfahrung haben, wie wir das damals hatten, ganz am Anfang. Und das Thema haben wir, glaube ich, auch ein bisschen ausgesucht, also viel weniger persönliche Geschichte, aber ich habe immer, wenn ich zu viel getrunken hatte, Leuten erzählt, wie man Hexenprozesse abhält, weil ich den Hexenhammer von einem Freund vor Jahren mal geschenkt bekommen hatte zum Geburtstag.
Du spürst den Inquisitor in dir.
So ein bisschen den Kramer, den inneren dann. Fand es extrem spannend, dass es da eben so eine Do-it-yourself-Anleitung gibt, die man kaufen. Solveig schüttelt den Kopf. Deswegen ist heute Solveig da. Dass sie mit sie immer so kritisch den Kopf schüttelt, wenn ich Sachen über Hexerei erzähle, weil Solveig da viel qualifizierter ist wie ich.
Es ist Solveig. Ich weiß nicht, wie wichtig es dir ist.
Es ist mir völlig egal.
Ah, Solveig. Okay, nee, korrigier mich jetzt, weil ich bin ja bekannt dafür, dass ich auch Namen eine Stunde lang konsequent falsch ausspreche. Von daher ist es gut, mich da am Anfang zu bremsen. Genau.
Aber immerhin, ihr habt eure ersten Folgen veröffentlicht. Wir haben unsere noch im Archiv.
Im Giftschrank.
Ach, wirklich?
Ja, wir haben nach einer Stunde, habe ich gesagt, Solveig, so funktioniert das nicht. Du kannst es auch alleine machen. Und eigentlich habe ich auch nicht aufgehört zuzuhören bei dem Vortrag. Und dann habe ich gesagt, so geht's nicht. Wir stoppen mal, wir gehen spazieren, genau. Kaffee trinken und dann haben wir nochmal neu angefangen.
Okay, konsequent.
Also es gibt noch eine Stunde im Archiv, Flurfunk Geschichte, die man irgendwann, wenn wir auch mal so einen Bezahl-Account einrichten.
Auf Patreon oder so, ja.
Sehr viel Geld vielleicht zur Verfügung stehen würden.
Ja, aber das spricht für euch, dass ihr da kritischer wart, selbstkritischer vielleicht. Unsere Folge zum Hexenhammer ist aber bis heute mit einer der beliebtesten Folgen, komischerweise. Also ich finde, wir machen mittlerweile ganz viel besser, aber trotzdem hören sich die Leute mit am liebsten noch die Folge zu den Hexenverfolgungen in Deutschland an. Und deswegen dachte ich auch, wäre es cool, mit euch mal noch eine Folge zu machen.
Weil ich find's auch cool, dass wir die Hexen nochmal machen.
Ja,
ich freue mich darüber.
Wir haben da viel nicht besprochen damals, also...
Und dann hat man jetzt bei euch 2 Jahren, bei uns jetzt über einem Jahr nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen zu rekapitulieren. Worüber werden wir heute reden, Solveig?
Worüber wir heute reden, also wir müssen mal schauen, was wir alles so schaffen. Ich habe viel mitgebracht.
Das kann immer länger werden, als man plant.
Ja, vor allem bei mir. Aber es ist auch so lange Zitate vorlesen, da sind wir sehr gut drin. Also ich habe mir überlegt, weil wir ja auch schon sehr ausführlich über Hexenrezeptionen gesprochen haben, auch über... auch so ein bisschen eben Hexenhammer etc., habe ich einfach mir gedacht, hey, wir sprechen weniger über Hexen dezidiert, sondern wir steigen erstmal überhaupt mit Magie ein, mit Vorstellungen von Magie, weil die sind ja nicht plötzlich da, und von wegen der Hexenhammer und Pupum und jetzt glauben wir an Magie, sondern das sind eben Ideen, die sich weit bis in die Antike ziehen und ich dachte, dann fangen wir doch mal da an. Weil wenn man sich das anguckt, man auch sehr viel erkennt, wo auch so Gedanken von Insitoris im Hexenhammer kommen. Und dann dachte ich, weil mir das noch nicht reichte, ich schaue noch mal selber in den Hexenhammer hinein. Und das Pech, was du vielleicht hast, in meiner Edition sind noch andere Texte mit drin. Also da sind das ist von DTV Verlag die Edition und die haben wahnsinnig viel Archivmaterial nochmal rausgesucht und da auch mit reingeschrieben und übersetzt. Und das fand ich dann ganz interessant, sich eben zu schauen, nicht nur was steht im Hexenhammer selber drin, sondern auch noch Quellen zur Insitoris Arbeit. Und dann kam noch mal, habe ich noch ein bisschen mehr rausgesucht. Also wir schauen, wie weit wir kommen.
Sehr spannend, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe auch noch ein bisschen was letztes Mal bei uns zu kurz kam, so ein bisschen was zur Rezeption der Hexen in der 20. Jahrhundert so ein bisschen vorbereitet, weil wir uns viel natürlich auf den Hexenhammer, den Inhalt davon konzentriert haben und dann auch so ein bisschen auf den mitschwingenden Antisemitismus in den Vorwürfen des Hexensabbats weil das natürlich auch ein Thema ist, wo wir wussten, da würden wir uns in den nächsten Folgen noch mehr mit beschäftigen, um so ein bisschen den Bogen zu spannen. Aber da gibt's noch viele andere Dinge, die zu kurz kamen, die ihr auch sehr gut in euren Folgen teilweise mit aufgearbeitet habt. Da werde ich dann auf jeden Fall nochmal drauf verweisen direkt, dass wenn es um so Sachen wie die 70er und 80er Jahre in der Geschichtswissenschaft und im Hexenbild dort geht, wird es heute nur kurz anreißen, aber man sich das bei euch in voller Länge anhören kann. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen was zu Wasserproben und verschiedenen anderen spannenden Sachen rausgesucht. Der unterhaltsame Teil und auch tatsächlich ein bisschen Mikrogeschichte zum unterhaltsamen Teil, weil es natürlich immer eine Sache ist, sich die großen Werke wie den Hexenhammer anzuschauen und eine ganz andere Sache, was heutzutage in der Forschung eben populärer und auch wahrscheinlich fundierter ist, sich die tatsächlichen Protokolle und Abrechnungen der einzelnen Kleinstregionen anzuschauen, um zu gucken, wie lief das denn tatsächlich im 16., 17. Jahrhundert in Deutschland auf einer lokalen Basis ab und habe da viele spannende Sachen gefunden, die vielleicht auch unsere Aussagen in der ersten Folge noch ein bisschen revidieren oder in Frage stellen könnten. Ja, so viel dazu. Wir haben uns nicht groß überlegt, wie wir es ordnen. Ich hoffe, ihr seid bereit auf einen wilden Hexenritt mit uns durch die Themen. Und ja.
Das heißt, du passt dich dem Konzept deiner Gäste auch immer an.
Ich bin da ganz offen. Ich bin
da auch selten. Ja.
Wir reden einfach.
Der Podcast ist ein Spielplatz, da können alle jetzt hier machen, was sie wollen und spannende Dinge erzählen. Womit fangen wir an?
Magie. Wie funktioniert Magie?
Ja, vielleicht so als zum Einstieg, überhaupt zum Abholen. Die Vorstellung von Magie ist jetzt eben im Grunde ist sehr, sehr alt. Also wir finden sie im alten Ägypten, wir finden sie im Persischen Reich, wo es Vorstellungen von Schutz- und Schadenszaubern gibt. Und das wird dann von den Griechen so ein bisschen übernommen. Also man merkt da auch eine gewisse Ägyptophilie in dem Sinne. Und wir sehen das auch schon im Mythos. Also wenn wir uns das angucken, in der Odyssee gibt es Kirke, die Männer von Odysseus in Schweine verwandelt. Oder wir haben Medea, die eben Jason hilft, das goldene Vlies zu bekommen. Und als er sie dann verlässt, seine neue Ehefrau dann tötet und ihre eigenen Kinder tötet. Also dieser Gedanke von Personen, die Magie wirken können, das ist eben sehr, sehr alt. Und das ist jetzt zum einen der Mythos. Wir haben aber auch wirklich magische Texte, magische Praktiken, die wir vor allem, also in Rom, da habe ich mich mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, die wir in Rom finden. Also es gibt Zauberpapyri, wo dran steht, wie man was macht. Und am bekanntesten sind vielleicht auch, mal kurz meine Ringe abnehmen, sonst klickert das wieder. Am bekanntesten sind diese bleiernen Fluchtafeln. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Also das sind eben, die hat man in Rom gefunden oder auch in anderen römischen Städten, häufig auch in Wasserleitungen oder irgendwo in einem Brunnen eingegraben. Und da sind dann nicht so Liebeszauber oder Verfluchungen drauf. Und das sind eben tatsächlich im Grunde magische Praktiken, die von den Römern benutzt wurden, um Magie zu wirken. Und es ging dann tatsächlich auch so weit, wir haben erste im Grunde Hexenverfolgung oder Magierverfolgung schon im ersten Jahrhundert vor Christus mit Agrippa. Das ist ja so der zweite Mann von Augustus. Mhm. Von Augustus. Und der lässt öffentlich auch Zauberbücher verbrennen und Magie verbieten. Und ein Dichter, ich glaube, den habt ihr auch schon angesprochen, den Apuleius. Mhm. Mhm. Dem wurde ja tatsächlich auch der Prozess gemacht. Der ist ja wegen Magie angeklagt worden. Und was ich ja auch so ganz interessant finde bei Apuleius, der ist so, ja, heutzutage, wenn man ihn überhaupt kennt, dann für den goldenen Esel, den er geschrieben hat. Das ist ja dieser Roman. Da ist die Geschichte von Amor und Psyche drin, eine sehr beliebte, sehr bekannte Liebesgeschichte. Aber der ganze, das ist nur eine Geschichte in der Geschichte. Und eigentlich geht es da eben um einen Esel verwandelten Mann, der eben von einer Hexe verwandelt wurde. Eigentlich auch so aus Versehen. Also der ist dann damit der Hexe auch sexuell intim. Und die verwandeln sich dann zum Spaß und er versucht es dann einmal ohne sie und greift nach der falschen Dose und verwandelt sich in einen Esel. Und sie findet das auch ganz lustig und meint dann, hey, jetzt musst du eine Rose essen, damit das wieder aufhört. Aber dann kommen plötzlich Räuber in die Stadt und nehmen ihn mit, weil er ja ein Esel ist. Und dann malträtieren sie ihn und er flieht. Und das ist eine große Odyssee, bis er dann erlöst wird.
Das ging auch ein bisschen so nach Ovid und den Metamorphosen und so diesem Literaturstrang von Leuten, die sich in andere Dinge verwandeln. War sehr beliebt.
Ja, vor allem, aber da ist eben so der Punkt, und da kommen wir nämlich dazu, was eben Magie ist und was Götterglaube ist. Götter verwandeln in Tiere oder verwandeln in Pflanzen. Also das ist etwas, was Götter können. Und durch die Magie sind die das auch in der. Und das ist so das Problem, warum eben auch Agrippa das verfolgt oder warum es überhaupt verfolgt wird, ist, weil Magie eben so der böse Weg ist, also wo man eben an die Götter herankommt. Und ich fand das mal ganz, ganz beschreiben. Es gibt nämlich neben Apuleius, der auch über Hexen spricht, eine sehr, sehr bekannte Darstellung einer Hexe, und zwar aus dem Werk Pharsalia von Lucan aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und die ist sehr eindrücklich und ich habe sehr viel Quelltext rausgeschrieben. Und ich wollte jetzt einfach mal den Daniel bitten.
Ach so.
Da mal anzufangen vorzulesen und wir machen das, also ist es sehr
viel. Dann nicht mal einen Kollegen, der dafür zuständig
ist. Jonas. Ach so. Ist heute leider nicht da. Okay. Jetzt musst du einspringen, Daniel.
Musst du das machen?
Alles klar. Dort war auch Sextus, unwürdiger Sohn des Pompeius, der ein Geächteter, halb umschweifend in Wogen der Skilla, die Triumphe des Meers befleckte durch schmählichen Seeraub. Ihn spornt Angst, zu erforschen voraus den Gang der Geschicke. Ihm ist Verzug unleidlich, ihn kränkt, was da kommen mag, alles. Drum nicht Delos Orakel und nicht die pythischen Höhlen will er fragen, noch was die Näherin ersten Getreides tönt. Dodona mit Jupiters Erz, nicht den, der aus Opfern liest, das Geschick. Auf den Flug der Vögel, die Blitze des Himmels achtet und mit assyrischer Kunst erforscht die Geschicke oder was sonst verhüllt doch erlaubt ist.
Was ich da jetzt ganz spannend fand, ist die assyrische Kunst und der Verweis in den modernen Irak, so auf die Magi will ich hinaus.
Ja.
Ich finde es eher spannend, dass ihr versteht, worum es hier geht.
Ja, wir machen hier mal eine Pause. Also erstens, wir machen das hier ganz, ganz
entspannt. Ja, bitte.
Wer ist Sextus? Habt ihr da eine Idee,
wer Sextus ist? Der Sechste von irgendwas.
Nein, Sextus ist der Sohn von Pompeius. Mhm. Wisst ihr, wer Pompeius ist?
Der aus dem Triumvirat, ja. Der Reiche? Oder?
Also, ja, also Pompeius Magnus wird er auch genannt. Mhm.
Das ist mit Cäsar die Zeit.
Genau, das ist nämlich, also er ist der Freund von Cäsar und der im Grunde zwischen Cäsar und ihm bricht der Bürgerkrieg aus. Mhm. Also Cäsar überschreitet den Rubikon, Pompeius versucht die Republik zu schützen, zumindest ist so das Narrativ. Und dadurch passiert dann ja die Katastrophe. Pompeius verliert dann und darum geht es auch hier in diesem Text. Also es geht eben um den Beginn des römischen Bürgerkrieges. Pharsalia ist eben eine wichtige Schlacht, wo Pompeius verliert. Der flieht dann nach Ägypten, wird da von den Ptolemäern umgebracht, weil sie meinen, sich dadurch Cäsars Gunst zu sichern. Geht total nach hinten los. Und Sextus ist eben ist der Sohn von Pompeius. Und Sextus führt die Partei des Pompeius weiter nach dessen Tod. Und zum einen ist hier so geschrieben, umschweifend in den Wogen der Skilla. Wer ist Skilla?
Das ist ja nicht so ein Meeresungeheuer.
Ja, und das ist hier.
Das ist die da zwischen Sizilien und dem Festland. Okay.
Genau, es gibt ja die Skylla und die Charybdis. Und das ist hier wörtlich gemeint, weil Sextus nimmt die Skylla als sein Wappen. Also er lässt dann auch Münzen prägen, wo die Skylla drauf ist. Also das ist hier, es klingt sehr metaphorisch, aber das ist hier wörtlich zu verstehen. Und der kommt jetzt und möchte etwas tun. Habt ihr verstanden, was er möchte?
Nicht so richtig.
Er möchte keine Orakel befragen, sondern.
Ja, also er möchte zu erforschen voraus den Gang der Geschicke. Also er will wissen, wer gewinnt den Krieg. Mhm. Und er fragt nicht das Orakel von Delos. Er fragt nicht in den, ich kann es selber nicht aussprechen, den pythischen Höhlen. Er fragt nicht die Näherin des ersten Getreides. Das sind die Orakel. Also wir haben das Orakel in Delos, wir haben die pythische Sibylle. Und die Näherin des Getreides ist, glaube ich, ein Demeter-Kult. Mhm. Also da geht er nicht hin. Er lässt nicht aus den Opfern lesen.
Das ist also Eingeweideschau.
Genau, das sind nämlich die Auguren, den Flug der Vögel, die Blitze des Himmels, das machen Auguren. Und mit assyrischer Kunst erforscht die Geschicke, was sonst verhüllt doch erlaubt ist. Also das sind alles Dinge, die er nicht tut. Sondern er macht, was er als nächstes macht.
Er kannte den oberen Göttern abscheulich Geheimnis der schrecklichen Magier. Kannte manchen Altar mit dem Dienst entsetzlicher Opfer geschändet. Auch der Schatten Plutos Gesetz, der Unselige meinte, nicht viel wüssten die Götter.
Ja, also er geht nicht den legalen Weg, das, was man macht in der griechischen Antike, um die Götter zu befragen, sondern er geht den bösen Weg, er geht den anderen Weg. Und das ist eben so der Punkt in der Antike, was das Gefährliche an der Magie ist, dass man hier nämlich etwas tut, was den Göttern nicht so gefällt.
Das ist ja so ähnlich wie im Alten Testament, wenn König Saul die Hexe, die Wahrsagerin, je nach Übersetzung quasi befragt, um in Kontakt zu den Toten zu treten. Also quasi so eine Orakelfunktion einnimmt, um mit Jesaja zu reden, glaube ich. Und dafür dann eben von Gott die Gunst Gottes verliert und dementsprechend dann entmachtet wird. Und das als große Begründung wird, warum David dann überhaupt König wird und die... Also der gesamte Grund, warum David legitimer König werden kann als Hirte, ist, weil er zu einer Wahrsagerin geht. Also da haben wir eigentlich auch ein ähnliches Motiv von Illegitimität. Und es gibt legitime Arten, die Zukunft zu befragen, je nach Kontext. Bei den Monotheisten natürlich nochmal anders, wie hier bei den griechisch oder römischen Polytheisten mit den Orakeln. Aber in beiden Fällen gibt es eben auch eine Grenzüberschreitung. Ja. Genau wie bei den Griechen man nackig im Gymnasium trainiert hat. Aber die Grenzüberschreitung war, deine Vorhaut nicht mit einem kleinen Bändel zusammenzubinden.
Ach.
Also das hat mir Mimi neulich als Wikipedia-Artikel geschickt, mitten in der Nacht, dass es da eben so einen kleinen Bändel gab, dessen Namen mir jetzt gerade entfällt, und den musste man vorne um die Vorhaut binden, um nicht nackt zu sein. Und dann konntest du bei Olympiaden quasi, das sind die kleinen Dinge, die dann so überschneiden. Also du musst zum richtigen Orakel gehen und so eine kleine, es gab auch so Fibula, so Ansteckfibeln für die Vorhaut, um die zuzuklippen. Für den dynamischen Mann.
Da doch nochmal eine extra Folge. Das würde mich auch interessieren. Ich bin jetzt nicht so der Schachspieler, aber.
Da habe ich da.
Das holt mich ab. Da würde ich sagen.
Aber ja. Ich würde einfach, was entscheidend ist, es ist eine Zeit, wo du mit den Göttern verhandelst.
Ja. Mhm. Und es geht
ja. Also es gibt auch noch diese Szene mit, wer war es nochmal? Lot, wie sie dann über Sodom und Gomorra. Ja, aber wenn es 100 Gerechte gibt, ja, dann wird es nicht
so. Man kann Gott auch 12 runterhandeln.
Okay, ja, genau. Da runterhandeln. Und das ist natürlich da in Rom sehr lange und noch viel stärker. Also ich gebe ein Opfer, dann kann ich quasi erwarten, dass die Götter sich jetzt erkenntlich zeigen. Und wenn sie das nicht tun, dann habe ich offensichtlich was falsch gemacht oder hier den falschen Weg beschritten.
Und da kommen wir nämlich, weil das genau deswegen habe ich diese Quelle ausgesucht, weil das eben sehr plastisch eben zeigt, was der richtige Weg ist und was der falsche Weg ist, weil hier vor allem der falsche Weg gezeigt wird und dadurch wird dann eben deutlich, warum es auch falsch ist. Und wir überspringen jetzt einmal, wo sie sind. Jetzt sind. Sie sind in Thessalien, das ist, also Sextus fährt extra nach Thessalien und Thessalien ist gerade so in Rom das Land der Hexen. Also Thessalien ist so Nordgriechenland, es ist eine relativ raue Gegend da und das ist dann ein bisschen ungemütlich und dann denkt man sich, ja, da können die Hexen ruhig wohnen.
Die Mutter von Alexander dem Großen kam aus der Region, ne? Und wurde deswegen auch so als Hexe und Giftmischerin und Schlangenbeschwörerin immer wieder verunglimpft. Hab ich mal gelesen.
Kommt drauf an, ja. Also sie hat sich vor allem sehr viel Macht angehäuft. Das hat den griechischen Männern nicht so gefallen.
Ja, aber dann wird man natürlich als Hexe aus Thessalien verunglimpft. Ich meine, das macht dann was.
Wobei
das ist ein gutes Stereotyp.
Makedonien ist jetzt auch gar nicht so weit weg von dort. Also egal. Auf jeden Fall, Thessalien ist eben so das typische Hexenland. Und jetzt passiert, also Erichto ist die Hexe, die dort auch haust in irgendwelchen Höhlen und sie ist jetzt gerufen worden und ist jetzt gekommen und lies einfach mal vor und mach mal eine Pause, wenn du meinst,
es geht nicht mehr. Einen Leib erwählt sie zuletzt, dem die Kehle durchbohrt ist, schlingt um ihn das Leichengewind. Drein fügt sie den Haken, schleppt dann Klippen hindurch und zu dem Gestein den unglücklichen Leichnam, ihn zu beleben und legt ihn unter die Wölbung des Felsen, dort an dem hohlen Berg, der zu ihren Gebräuchen verdammt ist. In missfarbiges, buntes Gewand, gleich Furien, hüllt sie dann sich und zeigt, vom Haare befreit, ihr furchtbares Antlitz, und mit dem Kranze von Vipern umschlingt sie die struppigen Locken. Dann erfüllt sie zuerst mit heißem Blute des Toten Brust, die von frischen Wunden noch klafft, und wäscht von Verwesung rein das Mark und besprengt es reichlich mit Säften des Mondes. Was sind Säfte des Mondes?
Ich weiß es nicht.
Okay. Ich will es gar nicht wissen.
Irgendeine Zauberpaste.
Sagen wir, es war eine Zauberpaste. Alles klar. Sehr gut. Freut,
dass das hier kein Videoformat ist. Drein wird gemengt, was immer Natur von Geburten des Unglücks schuf. Da fehlt nicht Schaum von Hunden, die scheu vor der Flut sind. Eingeweide vom Luchs und Rückgrat gräuser Hyänen, nicht vom Hirsche das Mark der Schlangen erwürgt und gefressen und Augen der Drachen und der tönende Stein, den ein brütender Adler erwärmt hat. Das finde ich jetzt schon wieder irgendwie nett. Vorgewärmter Stein. Was ist
also bis jetzt würde ich noch essen. Bis jetzt ist noch okay.
Dann mit der Stimme die Stärke herauf die Götter des Orkus ruft. Als jegliches Kraut stößt sie verworrenes Murmeln und Misstönendes aus, ganz fremd der menschlichen Sprache. Drin vereint sich der Hunde Gebell und das Heulen der Wölfe, was der Uhu, der Schaurige, klagt mit der nächtlichen Eule. Wilder Tiere Geschrei und Gebrüll, das Zischen der Schlange drückt sie aus und der Woge Gestöhn, die von Felsen zurückprallt. Alles das lag in dem einzigen Laut. Das Übrige spricht sie aus dem hämonischen Lied, in den Tartarus dringen die Worte. Weiter noch?
Nö, nee, mach mal.
Was ist das hämonische Lied?
Das weiß ich auch nicht. Dieses, es scheint so eine Gegend zu sein, das hatte ich jetzt übersprungen. Auch Medea wird gesagt, sie hätte in Hämonien Kräuter gesammelt. Ich habe das versucht irgendwie rauszukriegen, ich habe das nicht. Ich vermute, dass das irgendeine mythische Landschaft ist, wo das herkommt. Aber auch hier vielleicht, wir besprechen einmal, was passiert ist. Was tut sie hier, um jetzt Sextus die Zukunft vorherzusagen?
Sie macht einen Zaubertrank?
Ja, aus was?
Ich habe jetzt nicht alles gemerkt.
Nein, aber was ist
Augen
da hängen?
Augen von Drachen.
Hyäneneingeweide, naja, Mark,
also
Knochenmark.
Anders gefragt, die Zutaten.
Vorher verwandelt sie sich noch?
Nee, in was macht sie diesen Zaubertrank?
Das ist jetzt in einen Leichnam.
Genau, also wir sind auf einem Schlachtfeld. Das ist auch gerade eben, hat es diese Schlacht gegeben. Und dann sucht sie sich einen aus, der noch relativ frisch ist und in den tut sie jetzt dieses ganze Gebräu zusammen, um den zum Leben zu erwecken. Und warum ich diese Stelle jetzt so lang drin gelassen habe, die ist noch viel, viel länger, ich habe das zusammengekürzt. Wenn man so an Hexen denkt, die brauen immer Zaubertränke.
Ja.
Und das haben wir eben hier schon in der Antike, also diese Vorstellung, dass da eben mit komischen Zutaten, also irgendwie mit Hundespeichel und irgendwelchen Steinen, die erwärmt wurden, dass das so zusammengemischt wird und daraus entsteht dann eben dieser Zaubertrank. Und was sie dann auch tut, und das ist das Ganze mit dem Uhu und mit dem Geheul der Wölfe, sie singt. Mhm. Und das, was sie singt, klingt so, wie all das zusammen. Also das sind nicht, dass man jetzt Wölfe heulen hört oder Hunde, sondern sie kann einen Ton kreieren oder einen Gesang kreieren, der so schlimm klingt wie das. Mhm. Und dadurch erreicht sie die Götter im Orkus. Und
also
der Orkus,
es muss besprochen werden, auch was sie da tut.
Genau, und das ist im Grunde auch die Umkehr von Opfern. Da haben wir eben drüber gesprochen. Also um einen Gott zu erreichen, gibt es feste Regeln. Ich opfere ein Tier, ich spreche ein Gebet und das tut sie hier auch, nur eben anders. Und jetzt darfst du einmal.
Mh? Und anschließend rührt sie wahrscheinlich bei Vollmond und macht kleine Kügelchen draus.
Jetzt darfst du einmal vorlesen, was sie nämlich jetzt betet.
Furien ihr und stygische Gräuel und Strafen der Sünder und du, Chaos voll Gier, zu verschlingen zahllose Welten. Herrscher der Unterwelt, du Styx, ihr elysischen Fluren, keiner thessalischen Zauberin Lohn, Persephone, die du Himmel und Mutter hassest, der Hekate letzte Gestalt, zu den Schatten und mir Vermittlerin heimlicher Zwiesprach, Pförtner des weiten Reichs, der du Eingeweide, die ich dir gab, zerreißest, grimmiger Hund Cerberus, und Parzen, die nochmals ihr sollt spinnen die Fäden. Du Hüter der brennenden Welle, Greis, du Schatten ermüdet bereits, Charon, die zurück ich verlangte, hört mein Gebet, denn der Mund, womit ich euch rufe, verrucht ist und besudelt genug, wenn die Lieder des Zaubers ich singe, nur nach menschlicher Fiebern fraß. Wenn ich schwangere Leiber oft euch gab und mit heißem Gehirn die Opfer besprengte, wenn ein Kind, das zum Leben bestimmt war, euch auf die Schüsseln legte, das Haupt und das Eingeweid, so erfüllt mein Begehren.
Irgendwen wiedererkannt?
Ich habe auch ein heißes Gehirn jetzt.
Ja, wirklich.
Zu wem betet sie? Irgendwelche Namen?
Ist das erkannt? Der Gott der Unterwelt dabei?
Sind alles
Styx, ist der Fährmann?
Nee, der Fluss.
Der Fluss.
Und Charon ist der Fährmann.
Charon ist der Fährmann. Aber sie betet im Grunde zu allen Göttern der Unterwelt. Sie hat die Furien, dann ruft sie, also sie Hades wird nicht mit Namen angesprochen, das macht man nicht. Aber Persephone ist eben dabei, Charon ist dabei, der Cerberus ist dabei, die Parzen. Wisst ihr, wer die Parzen sind? Das sind die Spinnerinnen, die den Schicksalsfaden spinnen. Okay. Da gibt es ja die eine, die spinnt, die andere, die webt und die dritte, die den durchschneidet. Und das sind alles eben, das nennt sich ktonische Götter, weil die eben in der Unterwelt sitzen. Und die ruft sie jetzt alle an und an sich ist sie ja ganz nett. Also sie sagt dann, ja, ich habe euch ja Dinge geopfert. Jetzt kommt und macht was ich möchte. Mhm. Nur das, was sie geopfert hat,
bezahlt.
Sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die ein guter Römer opfert. Mhm. Also ist auch da, es gibt, jeder Gott hat so sein Lieblingstier, das man ihm opfert. Aphrodite mag zum Beispiel Tauben oder Artemis mag Kaninchen. Und
Jahwe mag nur die Teile von den Opfertieren, die Priester nicht essen wollen, zufällig, praktischerweise. Also Jahwe mag so Fett, Gewebe und Haut und so, mag der super gern, aber das Fleisch, das mag überhaupt nicht. Fleisch. Ja, aber das spannendes System, wer sich das so ausgedacht hat.
Nee, das war ja Prometheus, der sich das ausgedacht hat. Der hat ja die griechischen Götter betrogen und deswegen ist er dann ja auch an den Felsen gekettet worden.
Aber Jahwe ja nicht.
Ja, aber das ist eben, also das läuft ja so parallel. Also wir haben diesen gleichen, diese Vorstellung eben bei sehr, sehr früh auch schon bei den Griechen nach dem Motto, warum opfern wir den Göttern das, was wir nicht wollen? Mhm. Und das wird dann bei den Griechen eben auch dadurch erklärt, dass Prometheus Zeus betrogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Alten Testament erklärt wird.
Soweit ich weiß, wird nur erklärt, das wird so gemacht, also wird eine Ansage gemacht, wir bekommen das Fleisch von jetzt an. Es liegt auch daran, dass der Teil vom Alten Testament ziemlich sicher von den Leuten geschrieben wurde und danach so rangepappt am Ende. So, übrigens, unsere Agenda ist auch noch Teil von dem Originalteil, aber zum Alten Testament und der Piesti-Hypothese, ich habe vergessen, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja gut, da brauchen wir extra eine Folge drüber, wenn mir der Name jetzt nicht einfällt, das ist wichtig.
Gut, wir kommen zu den Griechen und also wenn wir uns das eben angucken und was sie hier opfert, das sind eben auch Dinge, die für Römer völlig unvorstellbar sind. Also sie opfert Schwangere, sie opfert Babys, Gehirne, also das sind alles Dinge, das ist im Grunde wirklich so das Gegenteil. Also gerade in der griechischen und ich glaube auch in der römischen hat man das übernommen, Welt, die lieben Gegenweltvorstellungen. Also wir haben gerade in Athen die Polis, die von Männern demokratisch beherrscht ist. Das ist so deren Standard. Und alles andere ist so ein bisschen das Gegenstück. Also die Amazonen sind da sehr plakativ, eben die Frauen, die dort Krieg führen. Und das haben wir hier auch. Also Magie ist im Grunde genau dasselbe, wie wenn ich ein Ritual, ein richtig normales religiöses Ritual veranstalte, aber umgedreht. Also ich opfere schlimme Dinge, ich habe kein Gebet, das schön klingt, ein schöner Gesang ist, sondern dieses furchtbare Heulen, das ausgestoßen wird. Wir sind noch nicht in einem Tempel, wir sind irgendwo in einer komischen Wildnis und es ist unangenehm. Und am Anfang, jetzt ist sie noch ganz nett, relativ gesehen zu den Göttern. Und jetzt kommt dieser Leichnam nicht so richtig in Gang. Also er fängt dann an zu zucken und fängt an zu stöhnen, aber er redet noch nicht so richtig. Und jetzt wird sie noch mal nachdrücklicher. Und wir gehen einfach mal bei Punkt 6 weiter.
Hörst du auf meinen Ruf, Tisiphone, nicht? Und Megära? Jagt ihr mit grimmiger Geißel mir nicht durch des Erebus Leere die unglückliche Seele? So lock ich euch bald mit dem wahren Namen herauf und stell an das Licht die stygischen Hunde hin hier oben. Durch die Gräber verfolge ich, durch Leichen sie treibe euch von den Hügeln alle hinweg und den Urnen der Toten und dich, Hekate, will ich den Göttern, vor welche du hintrittst, sonst in Erleuchtung in erheuchelter, fremder Gestalt, dann zeigen in grauser Blässe. Du sollst nicht mehr das Geschick des Erebus wechseln. Dich, Ernäherin Persephone, band in welchem Bund mit dem finstern König der Nacht du stehst, um welcher Befleckung willen nicht heimrufen dich wollte die Mutter. Auf dich, du verhasster Herrscher der Welt, durch zerrissene Höhlen los lass ich den Titan, dass der Tag dich plötzlich ereilt. Gehorchet ihr? Oder muss ich vor euch ihn nennen, von dessen Namen die Erde stets erschüttert wird, der unverhüllt die Gorgone anschaut und mit dem Schlag der Geißel die Furien züchtigt, der in Tiefen des Tartarus wohnt, wo ihr nimmer hinabschaut, dessen ihr Himmlische seid, den beim Styx nicht fesselt der Eidschwur. Sie droht jetzt den Göttern?
Ja, jetzt wird sie frech. Jetzt wird sie persönlich. Aha. Also wo es vorher noch hieß, ja, Persephone, die Mutter hast und erfüll meinen Wunsch. Jetzt tun sie nicht das, was sie möchte. Jetzt wird sie persönlich. Jetzt wird gesagt, ja, du Persephone, die deine Mutter ja auch gar nicht mochte und die da unten in der Unterwelt sitzt, weil sie ja dumm war. Also sie wird persönlich. Und das tut sie auch, und sie droht den Göttern auch eben auch mit diesem Titan. Ich habe das versucht auch rauszufinden, aber auch selbst der Editor, der das geschrieben hat, schrieb dann nur in der Fußnote irgendein anderer Gott. Aber es scheint irgendwo in der Unterwelt noch eine tiefere Ebene zu geben, wo ein Gott lebt, vor dem selbst die Götter der Unterwelt Angst haben. Und da sagt sie, ja, also wenn da jetzt nicht kommt, dann rufe ich den und hetze den euch drauf. Also ihr tut jetzt sofort, was ich will. Und dadurch kommt jetzt auch wirklich Leben in diesen toten Leichnam rein. Und der erzählt dann eben Sextus, ja, du wirst verlieren und alles wird vorbei sein. Und das ist so dieser Punkt, gerade dieses Beschimpfen der Götter, warum Magie so schlecht ist und warum das so gefährlich ist, weil man beschimpft Götter nicht. Götter sind so in dieser Vorstellung sehr, sehr mächtige Wesen und auch sehr eitle Wesen und sehr missgünstige und nachtragende Wesen. Also wenn man sich den Zorn der Götter auflädt, dann ist man nicht nur selbst verdammt, sondern auch die ganze Familie ist verdammt und der Ort ist verdammt. Also wenn man an Ödipus beispielsweise denkt, der ja eben im Grunde ja den Willen der Götter missachtet mit dieser Prophezeiung und dadurch im Grunde das eigentlich erst eintreten lässt. Also Ödipus wird ja zur Geburt vorhergesagt. Er wird seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Und anstatt eben das zu tun, was von den Griechen erwartet wird, dass man nämlich den Willen der Götter akzeptiert und sagt, ja okay, dann wird das halt passieren.
Dann mache ich das halt so.
Dann macht er das halt. Sagen die Eltern, nee, wir umgehen das. Und dadurch treten sie diese Prophezeiung erst los. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, sie setzen Ödipus aus. Ödipus wird dann gefunden, wird dann von anderen Herrschern aufgezogen. Dann geht er selbst, als er dann erwachsen ist, nochmal zum Orakel. Das Orakel sagt ihm wieder, du wirst deinen Vater töten und deine Mutter heiraten. Und er denkt, und dann, auch er hätte nochmal sagen können, ja, okay, dann mache ich das. Und es wäre nie passiert. Aber er denkt sich, nein, sowas werde ich niemals tun. Also flieht er und den ersten Mann, den er auf der Straße trifft, bringt er halt um. Wo man sich auch fragt, wenn du eine Prophezeiung kriegst, dass du deinen Vater tötest, solltest du vielleicht nicht irgendeinen wahllosen alten Mann töten?
Es wirkt wie eine sichere Option, einfach niemanden zu töten.
Ja.
Aber da kam man nicht drauf.
Er war halt auch ein sehr heißblütiger Mann. Also der wollte ihm nicht aus dem Weg gehen und dann hat er halt gesagt, dann bringe ich ihn aus dem Weg.
Bringt man den alten Mann um, kennt man.
Ja. So, und es stellt sich raus, dass es sein Vater ist. Und dann kommt er nach Theben und befreit Theben von der Sphinx. Und dann wird ihm gesagt, hey, unser König ist nicht mehr da. Du hast doch unsere Stadt gerettet, dann heiratest du jetzt die Königin.
Oh.
Und das ist seine Mutter. Und dann, als es rauskommt, schickt Apollon die Pest über Theben. Und als der Ödipus dann erkennt, was er getan hat, sticht er sich die Augen aus. Jokaste, seine Mutterfrau, hängt sich. Aber auch seine Kinder, die er mit ihr hat, werden von den Göttern heimgesucht, nehmen ein ganz schlimmes Ende. Also die Götter sind schon sehr nachtragend, wenn sie sich beleidigt fühlen. Und das machst, also wenn du Magie anwendest, brichst du mit den Göttern. Du beleidigst sie, du brichst ihren Gesetze und die rächen sich. Also es ist nicht so, dass du das einfach machen kannst und tralala, upsala, sondern die werden sich rächen. Und damit ist Magie eben staatsgefährdend, weil du eben nicht nur dich selbst damit verdammst, sondern auch den Ort, wo du lebst. Und das ist eben so ganz interessant zu sehen, weil natürlich, also Magie gehört dazu. Für die ist das so real wie eben Opferglauben. Das geht eben Hand in Hand. Ich glaube an Götter, ich glaube daran, dass ich mir von denen was erbitten kann. Und ich glaube, es gibt eben auch den bösen Weg, sie zu zwingen. Und dafür wird man eben bestraft. Also das ist eben so der Hexen- und beziehungsweise Magieglauben dann in der Antike.
Gibt es da einen Übergang von diesem antiken Hexenglauben oder gibt es dann einen Bruch und eine komplette Neuerfindung davon, wenn wir uns das Christentum dann anschauen, was ja einen großen Einfluss auch auf die westliche Geistesgeschichte danach hatte und uns heute und auch alles andere so und unsere Vorstellung von Hexen auf jeden Fall auch. Und in dem Punkt, das hatte ich in meinen Notizen jetzt beim Lesen von einigen Artikeln noch zu dem Thema rausgefunden, war diese sogenannte Zwei-Kulturen-Theorie, die eben auch in den 80ern verbreitet oder beliebt war. Also diese Idee, es gibt eben den Hexenglauben des Christentums, der offiziell von den Kirchen vertreten wird, was ein sehr theologischer Ansatz ist, mit immer auf Thomas von Aquin, was sich gern bezieht, und seine Überzeugung, dass eben Hexerei im Großen und Ganzen nichts anrichten kann, aber schon auch die Potenz und die Ehe gefährdet. Also so weit wollte er dann doch nicht gehen, das abzusprechen. Und mal so interessante Einflüsse hat, vielleicht auch aus römisch-antiken Hexenglauben, der eben da auch über die Kirchenväter dann einen Eingang gefunden hat, auch in die christliche Theologie. Aber andererseits gibt es natürlich auch diesen Glauben oder gibt es oder die Theorie der zwei Kulturen geht so ein bisschen davon aus, dass es eben diese Lokalbevölkerungsglauben an Magie und Hexerei gibt und dann gleichzeitig diesen Elitenglauben der Theologie. Das ist natürlich ein hochproblematisches Bild, das so aufzutrennen, weil die meisten Theologen und Mitglieder der Kleriker waren ja nicht als Kleriker geboren. Man kommt ja nicht mit auf dem Talar auf die Welt, sondern die haben meistens eben auch davor Jahrzehnte umgeben von Menschen, die eben den normalen weit verbreiteten Hexenglauben der Region, wo sie aufgewachsen sind, eben auch mitbekommen haben und wurden danach Kleriker. Und das so komplett voneinander abzukoppeln, ist da, glaube ich, sehr schwer und heute auch nicht mehr zeitgemäß in der Forschung.
Ich finde halt auch diese Trennung wahnsinnig problematisch, weil damit auch immer so ein bisschen diese Assoziation geschaffen wird. Es gibt die, das hat man auch so ein bisschen vielleicht bei so fundamentalistischen Kirchen. Es gibt die organisierte Kirche, das sind die Bösen, das sind die Unterdrücker, die sind korrupt. Und dann gibt es aber den wahren Glauben des Volkes, der kleinen Menschen, die nicht irgendwie verkommen sind und Theologie irgendwie verdorben sind. Und das so zu trennen, ist ein sehr, sehr moderner Gedanke. Und ich finde, das bringt eben dann auch falsche Assoziationen überhaupt von der Kirche, gerade auch, wenn wir ins Mittelalter gehen oder auch in der frühen Neuzeit noch, von der Kirche an sich. Also die Kirche hat gerade auch so in der modernen Perspektive einen sehr negativen, eine sehr negative Wahrnehmung, auch aus gut berechtigten Gründen, aber sie immer als die Unterdrücker, die Korrupten, darzustellen, da kommt man dann einfach nicht an die Realität ran, wenn man einfach immer nur aus dieser Perspektive guckt. Und beim frühen Christentum, auch da, die werden immer sehr, sehr, sehr naiv präsentiert. So, das sind so die frühen Christen, die sich da heimlich in ihren Häusern treffen und so. Aber gerade wenn sich das Christentum formiert, in den ersten Jahrhunderten nach Christus, die sind in Alexandria, das ist der Nabel der Welt, was Wissenschaft angeht. Und da hatten wir auch in unserer Weihnachtsfolge einmal drüber gesprochen, wie theoretisch das ist. Also wirklich, wenn man über Miaphysiten drüber spricht, also worüber die sich streiten, da muss man sich wirklich richtig theologisch einarbeiten, um überhaupt zu verstehen, worum es hier geht.
Und dann ja auch schnell mit griechischer Philosophie auseinandersetzen und Neoplatonismus.
Ja.
Richtig, Deutsch richtig übersetzt in meinem Kopf. Ja, also die Beeinflussung von den größeren kulturellen und ideologischen Zeitströmungen, da konnten sich die Christen natürlich auch nicht entziehen. Ne? Und sie hatten ja auch ihre Schismen von Anfang an und die Diskussion über so wichtige Fragen wie leben wir in einer guten oder schlechten Welt, ne? So Sachen, die man klären muss.
Das sind dann am Anfang konnte man das noch unter Kontrolle bringen.
Das sind vor allem dann die Katharer später. Also beim frühen Christentum geht, also gerade wenn es dann anerkannt ist, so Ende des 4. Jahrhunderts haben wir ja dann, also wir haben erst Konstantin, der verspricht jetzt, wir werden keine Christen mehr verfolgen, ob er getauft war, hi oder hopp. Und dann haben wir eben Ende des 4. Jahrhunderts die Akzeptanz oder die Erklärung des Christentums zur Staatsreligion, den Verbot der heidnischen Kulte. Und jetzt muss man sich natürlich auch von theologischer Seite damit auseinandersetzen, ja, was waren denn diese Götter eigentlich? Und haben die Macht oder haben sie keine Macht? Das haben wir ja auch schon eben bei den Platonikern, wir haben das auch bei den Stoikern, wo eben darüber diskutiert wird, gibt es Götter, gibt es keine Götter? Haben die Einfluss auf unser Leben, haben sie keinen Einfluss auf unser Leben? Und das wird eben jetzt hier auch diskutiert und wird gesagt, entweder gibt es die Götter nicht oder man geht eher davon aus, dass die Götter Dämonen sind, die eben geschafft haben, die Menschen irgendwie zu verführen und zu verleiten. Und deswegen müssen die Tempel eben geschlossen werden. Wir haben das Verbot der Verehrungen, wir haben die Bilderstürme auch da.
Und um den Bogen zur Magie nochmal zu schlagen, also von den frühen Christen zur Magie quasi, einer der ersten Heretiker der Kirche war Simon Magus, Simon der Magier.
Ja, aber der ist ja schon, bevor es die Kirche überhaupt gibt, der taucht ja in der Bibel auf.
Also das meine ich, also der Apostelgeschichte, frühe Formation, quasi der erste Endboss der späten Apostel, der konnte fliegen. Der konnte levitieren, der konnte richtig krasse Zaubertricks und da gab es dann so Showdown-Battles am Ende und es ist sehr spannend, diese frühen Polemiken gegen die Gnostiker eben zu lesen, weil da wird dann ganz spannend eben auch schon gnostisches Weltbild mit Magie irgendwie gleichgesetzt und ja, genau, Simon Magus, spannender Typ, der hat eine Prostituierte, glaube ich, in der Levante irgendwo aus einer Stadt befreit und hat sie dann als Wiedergeburt der Sophia, der göttlichen Weisheit, gemeinsam mit sich sind sie durch quasi mit ihrer Bewegung durch die Gegend gezogen und haben eine Art Frühchristentum gepredigt, wo es darum ging, eben aus dieser Welt zu entkommen, weil die von bösen Demiurgen geschaffen wurde. Wie viel davon jetzt wirklich gnostisch ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall ein spannender erster früher Gegner des Christentums. Und deswegen haben wir so ein paar Apostel, die sich auch schon sehr negativ speziell mit Magie auseinandersetzen.
Ja, weil.
Aber das ist doch der Typ, der da Geld.
Genau, das wollte ich mich gerade. Das ist der Schlimme, nämlich der möchte nämlich die Weiden kaufen. Das ist so das Hauptproblem, was er da. Ich glaube, Paulus wird auch stinksauer. Ich glaube, das ist Paulus in der Geschichte, der wird. Du hast kein Geld dafür. also wir haben eben diese Vorstellung, dass man sagt, okay, diese antiken Götter, das sind Dämonen, die haben die Menschen verführt. Und jetzt haben wir ja diese Vorstellung, das hat mir ja gesagt, also für die ist Magie real. Also du kannst eben auf zwei Arten die Götter erreichen. Das bedeutet in dem Sinne auch Magie. Und jetzt sagen aber eben, und das ist Augustinus, der das vor allem als erstes formuliert, ja, die Götter sind Dämonen. Und wenn das Dämonen sind, haben die keinerlei Einfluss auf dich. Weil da komme ich gleich auch noch zu. Ich habe hier auch noch ein Kapitel zu Dämonen. Es gibt Dämonen, es gibt Gute, es gibt Böse. Die können auch von dir Besitz ergreifen. Aber die können dir keine magischen Fähigkeiten geben. Und die können auch nichts irgendwie in der Realität ändern, weil sie immer noch unter dem Willen Gottes stehen. Das heißt, damit wird im Grunde die Magie komplett abgeschafft. Also es wird gesagt, es gibt keine Magie. Wenn du an Magie glaubst, ist nicht das Problem, dass du Magie machst, sondern dass du eben heretischen Vorstellungen anhängst, die nichts mit dem Christentum zu tun haben.
Das ist das Problem, wenn man einen allmächtigen Gott hat auf einmal. Und wie geht man dann mit diesen ganzen Störkräften um, natürlich. Ne? Also beschäftigt sich ja, gibt es viele theologische Exkurse und Geschichten dazu, die das irgendwie versuchen zu lösen. Und Magie stellt da natürlich was Problematisches dar, weil wenn da jeder dran glaubt oder wenn es ein sehr verbreiteter Glaube ist, dann muss man sich damit ja irgendwie auseinandersetzen und irgendwie auch eine theologische Antwort darauf finden, warum.
Ja, aber Magie ist, das gibt es ja nicht.
Also Die wird dann ja theologisch quasi.
Nein, also es wird gesagt, du kannst so viele Kinder opfern, du kannst Hunde schlachten, es wird nichts passieren.
Aber vor allem, weil ich den allmächtigen Gott nicht mit solchen Zaubertricks quasi beeinflussen kann. Und das hätte mit den Dämonen davor noch funktioniert. Also mit den griechischen.
Nee, das hat damals schon nicht funktioniert. Die Leute haben nur dran geglaubt.
Ja.
Das ist das Problem. Diese Dämonen haben den Menschen erzählt, wenn ihr das tut. Aber eigentlich haben sie Leute verarscht und sich totgelacht. Weil es keine Wirkung hat. Das ist so der Kern, der jetzt kommt, der gesagt wird, ihr könnt das alles machen, aber es wird nichts passieren.
Ja, spannend. Okay, ja, finde ich einen sehr spannenden Gedanke, auf jeden Fall.
So, das ist so, Leute, hört bitte auf damit, es bringt nichts. Und das ist tatsächlich bis ins 13. Jahrhundert Usus. Also es wird von der Kirche gesagt, bitte hört auf, Hunde zu quälen. um an ihren Speichel zu kommen. Es wird euch nichts bringen.
Wobei, an Hundespeichel kommt man auch relativ einfach. Ne? Das sind die Hyänenrückräter, glaube ich, die mehr Arbeit machen.
Oder die gewärmten Steine. Hört auf, die Adler zu belästigen. So, also das ist eben ganz interessant. Dass, und gerade auch mit Augustinus, weil also Augustinus hat einen manichäischen Background. Er war Manichäer. Und ist dann eben zum Christentum übergetreten. Und die Manichäer haben ja diesen Dualismus auch, diesen Glauben des Guten und des Bösen. Und er wendet sich deswegen auch so aktiv dagegen und sagt, das ist alles Unfug. Also es bringt halt einfach nichts, das zu machen. Und weil wir jetzt schon bei den Dämonen waren, dachte ich, glaube ich, bleiben wir einfach da. Mhm. Denn auch Dämonen sind keine christliche Erfindung. Wir haben Vorstellungen bei den Babyloniern, bei den Assyrern, die von Dämonen sprechen.
Und vor allem dann nochmal bei den, ich weiß nicht, sorry, ich will nichts also vorgreifen, bei die spannende Entwicklung, dass im Zoroastrismus die indischen Gottheiten zu Dämonen verkehrt wurden, wo wir einen ähnlichen Prozess hatten quasi. Wir hatten vorher diesen Kanon an Polytheismus und dann sitzt dieser Mann irgendwo in Afghanistan und hat diese Erkenntnis beim Baden, irgendwas mit Wasser, ganz viel mit Wasser immer, und hat dann diese Erkenntnis, dass er immer eben die Elemente nicht verschmutzen darf und quasi weder das Wasser noch dem Feuer die Toten übergeben darf, und dass all das, was die anderen erzählt haben, die ganze Zeit vorher, so ähnlich wie dieser Bruch mit der christlichen Theologie, dann sagt, das sind alles Dämonen, Leute. Der einzig echte Gott ist Ahura Mazda. Ja. Und er kämpft fürs Gute, und alles, was ihr die letzten 1000 Jahre geglaubt habt, schlechte Opfer, ganz schlechte Idee, ihr arbeitet fürs Böse, ihr sollt Vegetarier sein, weniger Fleisch essen und Ahura Mazda ab jetzt verehren. Und hier sind die tollen Hymnen, wie ihr es macht. Finde ich extrem faszinierend, dass sich das quasi, dass immer mal wieder Leute religiöse Erneuerungsphasen gab, wo einfach jemand aufgetreten ist und gesagt hat, die letzten 1000 Jahre, Leute, war der auch ein ganz... Ich habe jetzt den richtigen. Weiß. Ich weiß jetzt, wie es
wirklich geht. Aber das haben wir auch schon bei Echnaton. Also.
Und man muss sich eben mit diesen Traditionen auseinandersetzen. Mhm. Wenn man was Neues erfindet, muss man irgendwie eine Antwort auf das Alte finden und dann sagen, und deswegen bin ich jetzt besser. So ist bis heute so geblieben.
Ja, so, ja. Ist so funktioniert.
Ja, aber vor allem mit Vegetarier muss man auch aufpassen. Also wenn es nicht gerade Freitag ist in der Kirche, dann ist es ein Indiz dafür, dass du aus Südfrankreich kommst und falschen Vorstellungen.
Ja, das ist sehr heretisch wieder.
Das sind auch Veganer. Das sind nicht nur vegetarisch. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Wie weit die auch Hexenglauben beeinflusst haben. Und also auch da vielleicht den Gedanken zu Ende zu bringen. Also bei den Dämonen durch eben auch Popkultur, so Pazuzu und Lilith sind da so die bekanntesten Dämonen. Pazuzu auch aus dem Exorzisten eben bekannt.
Und aus dem Testament des Salomon, glaube ich. Es gibt so Apokryphe, wo der Tempel gebaut wird, und der Tempel wird mit dem Ring gebaut, auf dem der quasi aufs Pentagramm ist, weil der Stern Salomons ist quasi das Pentagramm und der Stern Davids ist quasi, was wir heute von der israelischen Flagge zum Beispiel kennen. Aber das vorläufermagische Symbol, das Pentagramm, war quasi auf Salomons Ring, und damit hat er persische Dämonen kontrolliert, aus diesen Dämonologien, und mit einer 6 gehabt, nur mit einer. Nur einer.
Und, hat gereicht.
Wird ausgiebig beschrieben, und dann zwingt er die dazu, den Tempel zu bauen, in dieser Variante, den ersten, was eine extrem spannende Herleitung des Tempelbaus ist in den Apokryphen. Aber da muss ich, also da sehen wir, dass so diese dämonologischen Vorstellungen aus Babylon und dieser Region eben auch schon Einfluss auf apokryphe Texte zur mindestens frühchristlichen Zeit hatten und die Leute dort diese Dämonologien kannten. Mhm. Und das durchaus bekanntes Wissen war, weil quasi die weltweit führenden dämonologischen Forscher waren die Perser zu der Zeit. Mhm.
Die kennen die, und was ich da auch spannend finde, also diese Dämonen sind sehr böse, eigentlich alle, aber man kann die auch gegeneinander einsetzen, so ein bisschen wie Pokémon. Also zum Beispiel wird dann eben Lilith beschworen, wenn man Pazuzu loswerden möchte. Oder Lilith ist aber auch...
Die Namen klingen auch so ein bisschen nach Pokémon, muss ich sagen.
Lilith, du bist dran.
Und die ist aber auch, die stiehlt Kinder, also die, dann mit ihr wird dann auch so plötzlicher Kindstod einfach erklärt, dass sie dann erstickt. Und was dann eben auch interessant ist, und da sind wir dann auch weiter, wie das dann auch in anderen Kulturen übernommen wird, zum Beispiel auch in der jüdischen Mystik wird Lilith dann auch zur ersten Frau Adams umstilisiert, was dann natürlich gerade dann auch wieder von den im Feminismus in den 70ern eben sehr beliebt aufgegriffen wurde, eben Lilith, die Frau, die Adam abgelehnt hat und sich von ihm abgewandt hat, und Eva, die blöde Kuh, die halt geblieben ist, die nicht so schlau war. Also, und dann auch noch mit Schlangen gesprochen. Ne? Also das, also hier auch so eine Tradition. Und ja, und auch eben, das hat es ja auch gesprochen, also auch im Alten Testament werden Dämonen eben erklärt, um Krankheiten, um plötzlichen Tod zu erklären, dass dann eben, dass der Dämonen kommen.
Im Neuen Testament, den berühmten Fall, wo Jesus den Besessenen, die Dämonen, also wir haben jemanden mit einer offensichtlich geistigen Krankheit, einer schweren, und der ausgestoßen aus der Gemeinschaft lebt, und dem werden dann die Dämonen in eine Herde Schweine ausgetrieben, die dann sinnbildlich des Wahnsinns, vom Wahnsinn besessen, in den Fluss gejagt werden und sich dort ertränken, und damit wird der Dämon quasi durch dieses Opfer der Schweineherde aus dem Körper gejagt. Ja.
Ja, also es gibt eigentlich, das ist glaube ich auch im Mittelalter noch so, den Dämon der Mittagshitze. Das ist, wenn du eben dann im Sommer zur Mittagszeit noch arbeitest, dann kannst du vom Dämon befallen werden. Das ist eigentlich nur ein Sonnenstich, den du kriegst, aber das wird dann so erklärt. Und irgendwie finde ich das auch ganz nett. Also natürlich kann man da jetzt drüber lachen und die denken, glauben an Dämonen. Aber man muss sich natürlich klar machen, dass die sich die Welt einfach anders vorstellen, als wir sie uns heute naturwissenschaftlich vorstellen. Und dann solche Dinge zu sagen, das war der Dämon, ist ja auch irgendwie nett. Ich finde das auch irgendwie nett.
Das ist eine Art und Weise, wirklich Erklärungsmuster für eine Welt zu schaffen, die man sich vielleicht nicht komplett, also wir haben unsere Erklärungsmuster eben heute, die eben sehr wissenschaftlich in Anführungszeichen eben so sind. Manchmal mehr, manchmal weniger, wie man merkt. Aber damals gab es eben auch, ich erinnere mich, in Kambodscha habe ich auf dem Dorf gelebt eine Weile und hatte eben Nachbarn, die alle sehr geistergläubig waren und eben auch an Hexerei. Und es gab die Hexe, wo alle wussten, da ist die Hexe, wenn man quasi Orakel will, geht man dorthin. Und sie waren also alle davon überzeugt, dass ihre Vorfahren eben noch unter ihnen leben, wiederkommen, die Geister der Vorfahren besuchen einen, schauen einen an, und man muss quasi den Opfer auch erbringen, um die gütig zu stimmen. Sie können dann für einen vorsprechen, aber eben sehr komplexes System. Und wenn dann so Sachen wie psychische Krankheit oder so vorgekommen sind, die nicht so in dieses Weltbild reingepasst haben, hat es zu sehr extremen Reaktionen geführt, weil man eben geglaubt hat, der ist von einem Dämonen besessen und nicht, der ist vielleicht gerade depressiv, weil er seine Frau verloren hat oder so. Und das, da habe ich das firsthand erfahren und muss sagen, das also war für mich immer wieder schwer. Ich musste mich immer wieder überwinden zu sagen, ich verstehe es jetzt halt nicht, warum gewisse Sachen passieren. Einfach nur, weil ich mich dann nicht reinversetzen konnte und ich gemerkt habe, dass ich eben doch in einer sehr entzauberten Welt mittlerweile lebe. Wer hat das gesagt? Max Weber? Oder?
Ich glaube,
es war Weber mit der Entzauberung der Welt. Und es passt sehr gut bei unserem Hexenthema, weil es eben diesen Bruch klar macht. Wir sitzen jetzt alle in der modernen oder postmodernen oder wie auch immer man es sagen will, entzauberten Welt und denken darüber nach, warum kam es zu den Hexenverfolgungen? Wir machen die Frage nach dem Zauber und der Magie in der Welt stellen wir ja irgendwie auch mit dieser Frage, wie kam es dann zu diesem Hexenwahn, wie er auch genannt wird, wo eben breite Bevölkerungsschichten sich gegenseitig denunziert haben, wie wir später auch nochmal kurz vielleicht angucken werden. Du schüttelst den Kopf, ich bin gespannt. Aber wo es eben nicht diesen zentral organisierten Hexenverfolgungen von oben gab, sondern wo wir schon sehen, dass Leute da quasi aus ihrem alltäglichen Glauben heraus vielleicht Hexerei vermutet haben hinter Sachen, die ihnen schief gingen oder ihren Tieren.
Ja, was man sich halt bewusst machen muss, um eben Mittelalter zu verstehen und auch noch frühe Neuzeit zu verstehen, ist, was für ein massiver Bruch eben die Aufklärung mit sich gebracht hat. Ich bin immer ein bisschen...
Ich warte immer noch auf eine Aufklärungsfolge. Ich versuche regelmäßig eigentlich sie zu überreden, endlich eine Folge über die Aufklärung zu machen.
Die würde ich mir auch gerne anhören.
Weil sie eigentlich in jeder Folge irgendwas... Schlechtes irgendwie basht sie die Aufklärer.
Ich mag sie ja nicht.
Aber sie lässt sich nicht überzeugen, mal eine eigene Folge zu machen.
Nein. Und... Man muss irgendwie eben wirklich sagen, also gerade dann auch mit der naturwissenschaftlichen Methode, diese Perspektive, wir gehen weg vom Gottesglauben. Das ist ja auch mal so dieser Punkt, der dann kommt, ja, im Mittelalter haben sie alle an Gott geglaubt und sie waren alle sehr fromm. Ja, weil sie auch keine Alternative hatten. Also wenn wir das heute sagen, okay, ich habe die Alternative an Gott zu glauben oder ich sage, es gibt ihn nicht und ich erkläre mir die Welt naturwissenschaftlich. Und das sind Möglichkeiten, die wir haben und je nachdem bewegt man sich irgendwo dazwischen oder in einem Extrem. Aber damals gibt es das nicht. Es gibt nur die Erklärung, Gott hat diese Welt geschaffen. Es gibt Gott und es gibt eben auch Dämonen, die dann eben schlechte Dinge verursachen können. Und dieser Gedanke zu glauben ist in dem Sinne gar nicht da, weil wie was sonst? Wieso ist die Welt denn sonst gekommen, wenn nicht durch Gott so kreiert? Und der Großteil der Menschen hat auch so ein bisschen andere Probleme, als sich alltäglich mit der Frage zu beschaffen, gibt es Gott jetzt oder nicht?
Das sieht man vielleicht auch ein bisschen daran, dass dieser Begriff der Religio oder der Religion ist, relativ spät aufkommt. Also wenn man einen Römer fragen würde, oder was denn deine Religion, wären die sehr verwirrt, würden sich wundern, was, na, also dieses Konzept quasi einer gesonderten Religion abseits des eigenen Weltbilds, vielleicht sogar noch als private Instanz, die man so vielleicht gesondert auslebt, vielleicht abseits von der Öffentlichkeit und so, wie wir das nach der Französischen Revolution vielleicht dann irgendwann erleben in Europa bis heute, das ist ein Konzept, das Leuten sehr fremd wäre, glaube ich.
Genau, also für die kann es die Welt ohne Gott nicht geben. Und von daher hinterfragen die dann auch Dinge, wo wir heute sagen, ja, aber das ist doch vielleicht das und das eher gewesen, hinterfragen die in diesem Sinne nicht, sondern sie erklären sich mehr mit Dämonen. Aber das heißt ja nicht, dass sie die Welt irgendwie naiver verstehen oder weniger verstehen oder leichtgläubiger sind, sondern für sie sind das einfach nur andere Erklärungsmuster für die gleichen Dinge, die wir aber auch wahrnehmen und die sie wahrnehmen. Es sind dann im Grunde nur andere Begrifflichkeiten. Und das muss man auch so ein bisschen ernst nehmen und darf das nicht immer so aus unserer modernen Perspektive immer so belächeln, so ach schau, und jetzt glauben sie daran sondern das ist für deren die Vorstellung. Und das ist zum Beispiel auch, ihr hattet das auch mal in der Folge mit der Miasma-Theorie angesprochen, es ergibt Sinn, weil die wissen nicht, was Bakterien sind. Die Bakterien werden am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, Viren erst im 20. Jahrhundert. Trotzdem werden Menschen krank und man merkt einfach, wenn Dinge, die uns krank machen, die riechen nicht gut. Menschen, die krank sind, riechen anders. Und dass man dann irgendwie mit den Gerüchen anfängt und sich von schlechten Gerüchen fernhält oder auch von Sümpfen fernhält, wo eben Malaria ist und dann kriegt man kein Malaria, dann verbindet man das, das sind die schlechten Dünste vom Sumpf und dann kriege ich das nicht. Also das ergibt alles schon Sinn. Und es hat eine eigene Logik, aber die ist eben nicht naturwissenschaftlich erklärbar. Aber trotzdem funktioniert es. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, einfach immer nochmal mitzubedenken, deren Welt funktioniert. Sie erklären es sich einfach nur anders, aber trotzdem haben sie teilweise die gleichen Erkenntnisse wie wir auch, nur ist dann eben ein Dämon und nicht der Sonnenstich. So. Und wie gesagt, das finde ich immer eben ganz nochmal wichtig, um auch zu verstehen, gerade auch mit den Hexen, warum das dann passiert. Weil man muss wirklich verstehen, dass die anders denken, dass sie sich die Welt anders erklären. Und dann kommen wir einmal zurück nochmal zu den Dämonen. Genau, also dass irgendwie Dämonen gibt es, die gehören auch zum christlichen Kosmos. Das ist jetzt nicht so die bösen heidnischen Babylonier oder so, also die Satanisten, wie es dann später eben auch kommt, sondern Dämonen gibt es, die unterstehen aber Gott. Und Gott kontrolliert die immer noch. Also die können dir nicht übermäßige oder menschliche Fähigkeiten geben. Die können nicht dich dazu bringen, dass du mächtiger als Gott wirst, weil der kontrolliert immer schon noch und hat die Hand da drauf. Und da sind wir dann wieder auch bei Augustinus. Das heißt, wenn du jetzt glaubst, du kannst einen Dämon beschwören, der dir dann magische Kräfte gibt, dann bist du halt vom wahren Glauben abgekommen und deswegen wirst du verfolgt.
Dann ist es eine Häresie und dann wird man als Heretiker verfolgt und eigentlich nicht als Magier.
Ja, die Inquisition, die untersteht dem Papst. Aber da können wir auch gleich nochmal, wenn es auch um Insitoris geht, darüber sprechen.
Oder du hörst dir nochmal unsere Folge.
Wir haben zwei Folgen dazu.
Habe ich schon mal angehört zu meiner Verteidigung.
scheinbar nicht hängen geblieben.
Schon ein bisschen her, okay.
Der Unterschied zur römischen Inquisition, wo die Inquisitoren dem Papst unterstehen, ist bei der spanischen Inquisition, der portugiesischen Inquisition, die unterstehen dem Landesherrscher, also dem spanischen König oder dem portugiesischen König. Die haben relativ wenig miteinander gemein, weil da auch unterschiedliche Leute verfolgt werden. Die spanische Inquisition, da geht es darum, dass eben Juden oder zumindest vermeintlich, also die Ungläubigen, die sich haben taufen lassen, aber eigentlich immer noch weiter.
Da hat man Leute dazu gezwungen zu konvertieren und hat danach sich gefragt, Moment, vielleicht haben sie es gar nicht ernst gemeint. Und dann muss natürlich, haben wir auch angesprochen, der Folge zu Nostradamus, glaube ich, dann muss man eben am Samstag vorbeischauen und gucken, ob die auch arbeiten. Da wird gefälligst gearbeitet am Samstag. Und dieses erst Leute zwingen zur Konvertierung und sich danach damit doch nicht ganz so wohl fühlen, finde ich wirklich immer wieder unglaublich. Und ist auch so ein bisschen dieser Punkt, wo man sagt, okay, wenn es wirklich nur um Religion geht, warum habt ihr euch dann nicht mit der Konvertierung abgefunden, sondern danach gedacht, ich muss noch ein, zwei Generationen überwacht werden, vielleicht so ein bisschen ganz sicher, ne?
Nun, da können wir nochmal auch ausführen, aber da kommen wir dann sehr weit weg vom Thema. Also die spanische Inquisition gründet sich, weil die beiden, Isabella und Ferdinand, haben ja jetzt die Reconquista durchgeführt. Wir müssen die Muslime, wir sind raus, jetzt schaffen wir ein christlichen spanisches Reich, was es vorher nicht gegeben hat. Und jetzt müssen die auch alle Christen sein.
Punkt. Oder gehen. Es gab ja auch die Boote, die dann halt tatsächlich viele losgestoßen wurden. Es gab osmanische Piraten, die Leute nach Thessaloniki geschmuggelt haben.
Das haben die aber auch schon vorher gemacht.
Genau, aber dann musste man wirklich gehen. Also wenn man vorher nicht rausgekommen ist, dann war es höchste Zeit, dann einen Piraten anzuheuern.
Und du musstest auch dein Geld da lassen.
Ja, ja.
So, aber wir kommen hier so weit weg vom Thema, aber eben, sie wollen dann eben die Juden nicht mehr haben und dann sagen sie eben beim Papst Bescheid und sagen, hey, könntest du vielleicht deine Inquisitoren schicken und gucken? Und dann sagt der Papst, nein, lass die Juden in Ruhe, das ist nicht unser Job, dafür sind wir nicht da. Und dann sagen eben Spanien, ja gut, dann machen wir es halt selbst. Und dann Papst sagt dann, ja, von mir aus. Also der ist zu der Zeit auch wirklich nicht unbedingt in der Machtposition, denen das zu verbieten und muss sich dann da geschlagen geben.
Außerdem sind es die katholischsten Könige der Welt. Sind es da schon die katholischsten Könige? Werden
also,
sie später?
Sie, den Titel haben sie, es ist nicht noch nicht der Papst, der sie ernennt. Es ist also der Papst, der hier sagt, ja, dann macht's halt, das ist Innozenz der Achte. Das ist auch der mit dem vermeintlichen Hexenhammer, also vermeintlich hat er was mit dem zu tun. Es ist dann der Borgia-Papst, der sie zu den...
Alexander VI.
Genau, und der ist Spanier und natürlich ernennt er die spanischen Könige zu den katholischen Königen, um auch damit seine Rechtgläubigkeit irgendwie nochmal zu betonen.
Einmal ein Spanier auf den Papstthron gelassen, direkt so eine Scheiße gemacht, neue Welt aufgetaut, spanische Inquisition gestartet.
Sind die französischen Könige da schon die allerchristlichsten Könige oder werden sie das noch?
Ich weiß gar nicht, wann die das kriegen. Ich glaub,
die kriegen die den Titel auch? Ich dachte, die haben nur die...
Es
gibt die allerkatholischsten, es gibt die allerchristlichsten und wahrscheinlich noch irgendwen.
Ich glaube, die Engländer...
Der römische Kaiser muss ja auch noch einen Titel haben.
Also.
Aber der ist ja heilig von sich aus.
Diese Titel sind auch einfach nur...
Gutes Marketing. Das ist super Marketing. Das ist wirklich der, welche Domain ist noch zu haben?
Auch eine Phase der französischen Kontrolle über den Heiligen Stuhl.
Mhm. Ja, können wir auch mal darüber reden. Päpste und Gegenpäpste. Da wäre Solveig auf jeden Fall qualifiziert für.
Mal zu den Hexen.
Vorsicht, lass mich doch noch einmal kurz.
Ich weiß schon, dass die Dämonen mit Frauen schlafen und dann kommt eine Hexe.
Ja, da sind wir dann schon bei Insitoris. Ich wollte aber noch mal so das Grundgerüst schaffen und wir sind sofort. Ich habe hier nur noch ein paar Punkte. Wie gesagt, es wird immer nicht auch nicht die Zauberei verfolgt, sondern der Glaube daran, dass du halt meinst, du könntest irgendwie zaubern. Weil das ist eben heretisch, weil man sagt, du kannst nicht zaubern. Punkt. Und das vielleicht nochmal zu dem Punkt, weil das wird dann auch beim Hexenhammer eben das Thema, der Teufel als Charakter in der Lore, den gibt es so auch noch nicht. Also den haben wir in der jüdischen Tradition, gibt es Satan. Das ist, wenn man das übersetzt, aber
das
eigentlich
ist
nur...
Das Gleiche.
Ja, das ist der Widersacher.
Ach so.
Also der so ganz wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen. Und das meint aber, das ist so ganz, ganz lose. Das kann man auch metaphorisch so sich vorstellen. Das ist so der verantwortlich ist, dass du eben deine Versprechen nicht einhältst, der dich dann eben so, der Schweinehund, der dann dafür sorgt, dass du halt nicht zum Sport gehst, obwohl du es dir fest vorgestellt hast. Und
jetzt weiß ich nicht, wer das ist.
Und es wird eben sehr vage umschrieben, er gilt eben als der Versucher, der Feind Jesu oder eben auch der Ort der Abwesenheit Jahwes. Also es ist halt sehr, sehr vage, es ist noch nicht dieser Mann mit dem Hinkefuß, Ziegenfuß heißt es, und den Hörnern. Und es heißt eben, es soll mit dem Sündenfall in die Welt gekommen sein. Und es ist eben die Verkörperung alles Schlechten und alles Bösen. Und das meine ich, das kann man eben auch abstrakt verstehen, weil im Grunde ist ja der Sündenfall der Beweis oder der Moment, dass die Menschen einen eigenen freien Willen haben und sich nicht unbedingt an die Gebote Gottes halten. Und dadurch wird ja alles Schlechte und Böse erklärt, dass eben nicht Gott ist der schlechte oder der böse Gott, sondern wir Menschen sind einfach eben sündhaft, wir machen Fehler durch unseren freien Willen. Und das kann eben dann auch als Satan gelesen werden. Das hat, glaube ich, auch Luther irgendwie mal geschrieben, dass der freie Wille ist eben eigentlich der Teufel.
Ja, der öffnet auf jeden Fall das Tor für den Teufel. Also genau. Und das Spannende bei diesem Teufelsbild ist ja, dass da ganz viele verschiedene Ideen am Ende zusammen auch verschmolzen sind. Auch vom Belzebub, dem Herr der Fliegen, über dann den gefallenen Engel und den vor Gericht. Wie heißt das? Es gibt ja auch vor Gericht die Person, die verteidigt, nicht der Verteidiger, Strafverteidiger, sondern Es gibt eine Rolle aus dem Gericht, die auch ein übersetzter Titel für den Teufel ist. Ich glaube, es gibt 7 oder 6 oder 7 Titel, die in den ganzen Dämonologien auch immer wieder auftauchen teilweise und wo dann quasi diese 7, zu einem späteren Zeitpunkt, die 7 unterschiedlichen quasi Eigenschaften und Figuren zusammenschmelzen, dann irgendwann dieser mittelalterliche Teufel zu werden, den wir tatsächlich kennen. Mhm. Dazu wollte ich auch schon mal eine Folge machen und bin noch nicht dazu gekommen. Also gut, wenn wir das halt kurz abhandeln, genau, dann muss ich da keine Folge zu machen.
Ja, also das ist nämlich, was hast du im Grunde schon gesagt, also diese Vorstellung, das entwickelt sich so ab dem 13. Jahrhundert. Davor gibt es keinen Teufel. Also es gibt Dämonen, es gibt irgendwie das Böse, das dich versucht, aber diese verkörperte Vorstellung mit dieser ganzen Geschichte drumherum, das haben wir eben ab dem 13. Jahrhundert. Also, und da haben wir jetzt eben auch die Geschichte vom gefallenen Engel, die sich formiert. Also auch mit Luzifer. Also das haben wir alles auch so schon so in der jüdischen Tradition. Aber jetzt formiert es sich eben in der christlichen Vorstellung, erst jetzt in dieser Zeit.
Und in der jüdischen Tradition sehen wir schon, dass diese ganze Sache mit den Engeln, den ganzen Priestern im Tempel eigentlich nicht so gelegen war und es so ein Volksglaube war. Und die Leute auf dem Land haben die ganze Zeit an Engel geglaubt und haben denen teilweise Opfer gebracht und so. Und dann wurde das inkorporiert auch über die Zeit, weil quasi der Druck, wenn alle das außerhalb von Jerusalem glauben, muss irgendwann Jerusalem auch sagen, na gut, dann gibt es die Engel halt, ja, die arbeiten für Gott. Ja, die haben wir auch in unserem Kosmos. Doch, ja, die arbeiten für uns.
Und genau, also dann, also die Geschichte auch eben mit Luzifer, dieser gefallene Engel, das haben wir ja auch dann mit den Nephilim, also das ist alles schon so in der jüdischen Tradition vorhanden, wird jetzt eben reingenommen. Und das finde ich eben auch sehr spannend, so im 13. Jahrhundert merkt man einfach, wie es diesen Teufel noch nicht gibt, weil auch da haben wir eine Folge zu gemacht, der Propagandastreit zwischen Papst Gregor IX. Und Friedrich II., wo Friedrich II., man ihm wirklich alles anlastet, was nur irgendwie möglich ist, er wird zum Antichristen stilisiert, er wird als Pharao betitelt, er wird als Nero betitelt, aber nicht als Teufel, also das kommt hier noch nicht, oder dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte, das könnte man ja erwarten, wenn man ihn möglichst negativ, möglichst antikirchlich präsentieren will, dass das kommt, aber das haben wir noch nicht. Und es gibt so gewisse Vorstellungen dann bei seinem Sohn, der dann in Sizilien herrscht, Manfred, da gibt es eine Chronik zu seiner Herrschaft und zu dem Versuch der Kirche, das ihm wieder wegzunehmen. Und der Autor heißt Saba Malaspina und der fängt schon so an, diesen Manfred so eine Art Luzifer Charakterisierung zu geben, der wunderschöne, ganz gebildete, ganz tolle Junge, der dann aber eben verdorben wird und wie Luzifer im Grunde dann hinabstürzt und scheitert. Also das haben wir dann eben sehr stark so in so eine Art Luzifer-Richtung gebracht. Also wie gesagt, man kann eben merken, das ist hier noch nicht richtig da, aber es formiert sich so langsam. Und da kommen wir jetzt wieder mit diesen Dämonologien und so weiter. Das ist 100% hat man das wieder hier zusammengeführt. Wir haben jetzt auch wieder und da sind wir dann auch wieder so ein bisschen beim manichäischen Dualismus. Und da kommen wir jetzt zu den, von denen wir eben schon gesprochen haben, von den Katharern. Die bringen nämlich diese manichäischen Ideen wieder mit oder es kommt durch sie wieder auf, diese Vorstellung, es gibt eben einen Dualismus, das Gute gegen das Böse, Gott gegen den Teufel. Und die dann eben auch dieses Bild kreieren, naja, wir leben eigentlich schon in der Hölle, wir sind schon Diener des Teufels und wir müssen uns von diesem Leben, von dieser Welt befreien, um mit Gott zusammenzukommen.
Genau, da gab es die Bogomilen in Bulgarien, haben auch irgendwie so ein bisschen solche Sachen geglaubt, ja. Und im Endeffekt hat Mani, der ja, also Gründer des Manichismus, Sohn eines getauften Täufer-Sektierers aus dem Irak, aus dem frühen zweiten Jahrhundert, dritten Jahrhundert nach Christus, der quasi alle Religionen kannte, der kannte der kannte das frühe Christentum, das sich da entwickelt hat, er kannte den Buddhismus und die Religionen aus religiösen Strömungen aus Indien jedenfalls und er kannte den persischen Zoroastrismus und hat allgemein das Problem mit allen Religionen ist, dass sie ihre Sachen nicht rechtzeitig aufschreiben und ich mach's anders. Und hat sich dann hingesetzt und gesagt, ich mach das jetzt mal logisch, ich nehme jetzt mal diesen ganzen verschiedenen Kladderabatsch. Und vor allem, weil er auch aus so einer Sektengruppe kam, quasi mit seinem Vater und seiner Familie, hat er gesehen, dieses immer weitere Sektierertum ist nicht gut, was im Christentum da passiert. Man braucht eine gerade Linie. Und hat dann den Manichäismus gegründet als so eine Art Essenz der Weltreligion seiner Zeit. Und das hat sich dann am Ende von China bis nach Bulgarien mindestens, vielleicht nach Südfrankreich verbreitet, diese Ideen in anderen Formen. Und war damit sehr einflussreich und ist eben eine der vergessenen Weltreligionen heutzutage.
Ja, wobei wir haben ja, wie gesagt, Augustinus ist ja zum Beispiel einer, der sich dann davon abkehrt. Also es gibt diesen Dialog. Und
aber wer kennt heute noch die Manichäer her?
Eben. Also ja. das ist ja. Aber das ist jetzt nicht mal unbedingt, dass das so parallel ist, sondern es gibt dann eben auch einige, die dann gerade auch hier dann in Mitteleuropa dann zum Christentum übertreten.
Wo es eine personelle Union gibt, tatsächlich eine Kontingenz zwischen der war da mal drin und wird dann Gründungsvater der katholischen Kirche. So, das ist ja schon was. Ja.
Römischen Kirche.
Die Mediavistin kommt hier raus, ganz stark. Ich hab, als ich meine neueste Geschichte hauptsächlich vertieft habe, merke ich hier ganz, ganz starke Vibes von jemandem, der Latein kann.
Nee, also das eben so zum Punkt. Also diese ganzen Vorstellungen von Dämonen, auch von Hölle, die man eben so ganz krass auch immer, gerade wenn man so populärwissenschaftlich auf YouTube oder so unterwegs ist, die man bekommt, ja, im Mittelalter hat man daran geglaubt. Ja, das entwickelt sich im 13. Jahrhundert sehr langsam und kommt dann eben im Spätmittelalter hoch. Und deswegen ist es ja auch immer so ein sehr, wo man sagen muss, naja, also im Mittelalter ist sowieso ein sehr heikles Umschreibung. Also da, das entwickelt sich hier langsam. Und da vielleicht noch zur Hölle, das Bild, was wir von der Hölle haben, das wird eben dann auch durch Dante geschaffen mit seiner göttlichen Komödie. Bis dahin gibt es auch von der Hölle keine Vorstellung. Die Hölle ist einfach ein gottloser Ort. Also da, wo Gott nicht ist, da ist Hölle. Und jetzt schafft eben Dante mit seiner Erzählung diese Vorstellung von dem Trichter. Wir haben den Fall von Lucifer, der dann diesen Trichter geschaffen hat und der dann die verschiedenen Ebenen hat und all das. Und diese
man trifft alle coolen Leute wieder, die du in der Schule kennengelernt hast damals. Das ist so ein Best-of, so ein bisschen Fanfiction dabei, Leute werden abgestraft, so ein bisschen Rezensionssystem, alles sehr schön formuliert.
In verschiedenen Kreisen dann hängen, je nachdem? Oder
ja, genau.
Landen alle am Ende doch ganz
gut? Nee. Also du landest schon dann in der Ebene.
Und du beschwerst dich dann halt, wenn Dante vorbeikommt und sagst, Mann, hätte ich mal ein besseres Leben gelebt damals. Oder,
nee, er packt ja auch alle seine politischen Feinde aus Florenz in die Hölle.
So. Genau, das ist alles sehr persönlich angehaucht. Also, ja.
Auch Päpste, die er nicht mag, sind da auch drin. Und Friedrich II.
Ach.
Auf der Ebene da bei den
Kids. Aber kein Falkner.
Aber Manfred ist auf dem Läuterungsberg. Also da gibt es nämlich schon noch den Moment, man kann da wieder rauskommen. Also. Aber wie gesagt, diese Vorstellungen sind jetzt geschaffen und auch diese typischen Darstellungen, die wir jetzt von Hieronymus Bosch kennen, die auch immer wieder gerne dann eingeblendet werden, oder von Hans Memling, die sind alle so um 1500 gemalt worden. Und das ist jetzt auch nicht einfach nur, die malen nicht einfach die Hölle, weil sie sich jetzt denken, wir sind jetzt in der Endzeit, sondern diese Höllendarstellungen gehören immer zu einem Triptychon, wo sie malen auch immer den Himmel. Nur der Himmel wird in den Dokus immer nicht gezeigt, weil das nicht so spannend ist, als die Höllendarstellung.
Es ist auch viel cooler, die Menschen mit den, also die Menschen mit den Gesichtern am Hintern zu zeigen, wie irgendwelche posaunenblasenden Engel.
Ich finde, die Dämonen sind teilweise sehr niedlich. Die haben richtig Spaß bei der Arbeit. Richtig glücklich.
Als ich das erste Mal in ein buddhistisches Kloster gekommen bin, dachte ich, Buddhismus, das wird im Himalaya. Also, tibetische Ausformung vom Buddhismus. Und dachte ich, das wird bestimmt ganz vielseitig. Und dann waren einfach nur die ganzen Wände voller Dämonen. Ich dachte, das kenne ich doch irgendwo her. Das kommt sehr christlich vor hier. Und dass einfach der Buddhismus auch ohne diesen Götterglaube ursprünglich natürlich auskam und dann eben sehr stark von dem Himalaya-Folklore-Glauben an die lokalen Geister beeinflusst wurde. Und am Ende hast du einen Tempel mit den coolsten Höllendarstellungen, die du dir vorstellen kannst. Da wurden so viele Leute gegessen und zerteilt. Rundrum. Ja, überhaupt nicht so buddhistisch und so ruhig und entspannt, wie man sich das vorstellt, aber ja.
Auch von Adel angewärmten Steinen.
Ja. Also, das ist nochmal wichtig, auch diese, eben da auch gerade beim Christentum, diese Höllendarstellung, die stehen in einem eschatologischen Kontext, in einem Erlösungskontext vom Weltenende, vom jüngsten Gericht. Die malen nicht einfach nur die Höllen, weil sie irgendwie so, also das wird ja dann auch immer erzählt, eben die Kirche, die den Menschen die Hölle erzählt und sie dann dadurch manipuliert und ihnen Angst macht, sondern es wird schon erzählt, ja, wenn du nicht bereust, wenn du das nicht einsiehst, deine Fehler, dann kommst du dahin, aber das steht eben in einem größeren Kontext. Das finde ich eben auch immer nochmal wichtig, das dazu zu sagen. So, und jetzt haben wir den ganzen Background geklärt.
Hey, herzlich.
Und jetzt kommen wir zum Hexenglauben. Ja, genau, das ist der letzte Punkt, dann können wir tatsächlich auch erstmal einen Cut machen und dann mit Insitoris weitermachen. Weil nämlich, also im Grunde all das, was wir jetzt besprochen haben, Das ergibt dann diesen frühneuzeitlichen Hexenglauben. Gerade das entwickelt sich aus der Ketzerverfolgung eben mit den Katharern, die einfach auch ein ganz anderes Bild von Glauben auch präsentieren, ganz anderes Bild von Gott und eben Teufel kreieren und die dann eben auch präsentiert werden. Also zum Beispiel finde ich immer diesen Besenflug, finde ich ganz spannend. Das ist ja auch keine Hexe, sondern eine Waldenserin, also eine Heretikerin, die hier präsentiert wird, denen man das dann zuspricht. Es gibt jetzt eben aus den Dämonologien heraus diese Verknüpfung mit dem Inkubus und dem Succubus-Dämon, der eben die Menschen dann durch die Sexualität besitzt und dann denen verspricht, magische Fähigkeiten. Also es wandelt sich halt so weit, dass man nicht nur an Dämonen glaubt, sondern wirklich auch jetzt anfängt zu glauben, die können dir wirklich magische Fähigkeiten geben. Zumindest wird das so präsentiert. Wenn man das eben diese Vorstellung die ganze Zeit hatte, so ja, wir haben Dämonen, aber nein, die können dich nicht fliegen lassen. So, jetzt setzt sich langsam doch, aber vielleicht ja doch. Was, wenn nicht doch? Und das ist dann eben auch diese Hexenverfolgung entwickelt sich dann eben aus der Ketzerverfolgung heraus, eben aus der Inquisition heraus, hat aber organisatorisch nichts mit der Inquisition zu tun. Es sind nur die Methoden, die eben übernommen wird.
Die Inquisition hat ja tatsächlich, habe ich gelesen jetzt bei der Recherche, viele Anfragen auch bekommen zwischenzeitlich, dass man doch mal hier bei den Nachbarn nachschauen könnte oder dass man da doch hier was gehört hat über, ne, also so Zaubereisachen angezeigt wurden, Magiesachen und dann die ganz schnell gesagt haben, die sollen damit aufhören, die Leute, wir haben hier keine Zeit, wir müssen uns um echte Ketzer kümmern, wir haben echte Heretiker hier an der Hand, die glauben, die an Dualismen glauben oder keine Kirchensteuer zahlen. Die müssen wir erwischen.
Das ist mehr so FBI.
Genau, ja, genau. Ja, und da sollen sich die weltlichen Gerichte drum kümmern. Das ist halt ein weltliches Vergehen. Ja. Das ist eigentlich nicht unsere Domäne. Das ist eigentlich klar aufgeteilt. Wenn sie anfangen, sich lästerlich über Gott zu äußern, dann kommen wir vorbei, dann klären wir das. Aber solange es hier nur um die Wahrsagerei oder um die nächste Rinderpest in eurem Kaff geht, kümmert euch da bitte selber drum.
Genau, also das ist eben auch eben noch Mitte des 13. Jahrhunderts. Ich habe eben dann auch zu einem bestimmten Papst gearbeitet, der von den Franziskanern, die als Inquisitoren dann bestellt sind, solche Fragenkataloge kriegen. Also die schreiben dann mehrere Fragen, was sollen wir tun, wenn? Und da gehört das dann eben auch dazu, ja, was sollen wir denn tun? Jetzt, die kommen immer mit mal Wahrsagerei und wollen, dass wir uns darum kümmern. Sollen wir uns darum kümmern? Sind wir da zuständig? So typisches Behördensprech, sind wir da zuständig? Ja. Und der Papst sagt, nein, seid ihr nicht, lasst ihn in Ruhe. Kümmert euch um das, wofür ihr da seid und das fällt nicht in euren Amtsbereich.
Wo man dann fairerweise sagen muss, es gab ja auch ein paar Ausfälle. Es gab diesen einen Inquisitor, der im Baskenland wie viel tausend Kinder der Hexerei überführt hat mit Folter. Also ein berühmter Fall, ich suche den Namen vielleicht nochmal raus, aber der wurde, um Heretiker zu suchen, ins Baskenland geschickt und hat dann angefangen, Kinder systematisch zu foltern, die ihm andere Kinder quasi überführt haben und ist einem riesigen Netzwerk auf die Spur gekommen. Ihr könnt es nicht glauben, wie viel Hexerei da im Baskenland auf einmal war, was die Kinder ihm alles erzählt haben. Und er hat dann die Protokolle nach Hause geschickt und da wurde er wurde von seinem Posten abberufen und es gab dann Konsequenzen. Ja. Er hat sich damit nicht beliebt gemacht bei seinen Vorgesetzten, aber für die Kinder war es zu spät, sage ich mal. Also wir haben schon dann eben eine Machtrolle in der Inquisition, die immer mal wieder Leute dazu befähigt, die nicht in dieser Machtrolle sein sollten. Das hat man immer, die Inquisition schafft eben auch wieder so Psychos, die man dann eben mit zu vielen Befugnissen irgendwo aufs Land loslässt. Und wenn du da die falsche Person hast, dann ist es ganz schlecht für deine Kinder.
Genau. Das Schönste, was angeblich nicht wahr ist mit dem tötet sie alle, Gott wird die sein erkennen.
Das war auch von den Katharer, von den Katharer-Kreuzzügen.
Genau, das ist, als sie Albi erobert haben, da haben sie den Bischof gefragt, wer sollen wir denn erkennen und wen sollen wir töten?
Wer ist Heretiker und wer ist rechtgläubig?
Ja, tötet sie alle, Gott wird die sein erkennen. Das hat er nicht gesagt.
Trotzdem guter Satz, der Satz, deswegen, das ist einer von diesen Sätzen, weil sie historisch wahr sind, weil alle dann tot waren.
Weil sie sich so benommen haben.
Nachhinein wurde sich gesagt, wahrscheinlich hat er das vorher gesagt und deswegen sind alle tot. Das ist eine sehr gute literarische Herleitung dazu. Das macht schon Sinn.
Es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, die Inquisition, das waren alles voll die ganz netten Leute, die mit dir einen Kamillentee getrunken haben, sondern das sind halt wirklich, aber du bist da eben wirklich auf die einzelne Person, kannst du halt drauf reinfallen und das, wie gesagt, da kommen wir, wenn es dann auch noch um Inquisitoris geht, passiert das eben, weil die Kontrollmechanismen einfach nicht so schnell greifen. Aber zum Beispiel das mit den Kindern, es werden keine Kinder verhört, weil du bist ja als Kind noch gar nicht
Außer du lebst im Baskenland, in der falschen Zeit im 14. Jahrhundert, ganz kurz.
Also du kommst halt an so einen halt an einen, der sein Amt halt komplett nicht versteht, weil solange du ja nicht Teil der Gemeinde bist, solange du keine Kommunion erfahren hast, bist du nicht, also dann sind deine Eltern für dich verantwortlich.
Ich sag, dieser Mann hat eine der größten Verschwörungen Europas ausgehoben damals und keiner hat ihm gedankt. Wir wären alle in den Bach runtergegangen mit den 5000 Kinderhexen aus dem Baskenland, ne? Was der alles verhindert hat.
Nee, also genau, um das jetzt noch zu Ende zu bringen, und dann können wir ja dann dass eben jetzt, wie gesagt, dieser Hexenglaube entwickelt sich durch verschiedene Faktoren. Und jetzt auf einmal hat man wirklich so die Vorstellung, ja, vielleicht ist ja doch was dran. Vielleicht kann ich ja doch den Teufel dazu bringen, mir magische Kräfte zu geben. Und jetzt vermengt sich eben sehr, sehr viel, was man eben mit Randgruppen so verbindet. Seien es eben antisemitische Stereotypen mit der Hostienschändung, mit dem Ritualmord. Das auch Ideen, die seit dem 13. Jahrhundert da sind. Das wird denen jetzt auch zugeschrieben. Also
die Transmutationslehre wurde zu der Zeit ja auch erst eingeführt. Dann musste man auch Hostienschändung etablieren, so ein bisschen als Thema. Solange die Hostie nicht wirklich der Leib zum Leib Christus wird, während dem Abendmahl, brauchst du keine Legende über Hostienschändung, weil es ein Stück Brot. Aber sobald es wirklich dann zum Leib Christi wird und die Leute das nicht glauben, ist so eine Hostienschändungslegende schon ziemlich überzeugend zu sagen, wenn es nicht wirklich der Leib Christi ist, warum ist die dann da pfeifend durch den Raum geflogen, nachdem die gefoltert wurde bei den Juden in Paris, ja? Und dann widerlegt es mal in einem Wirtshaus irgendwo in Süddeutschland.
Nee, die Hostienschändung ist dann ja auch immer noch bei denen eben diese antisemitische, dass sie die eben nehmen und dann ausspucken oder in den Abort spucken und so.
Oder mit kochendem Wasser tatsächlich, dann fliegt sie durch die Gegend, oder mit Nägeln, genau wie Jesus quasi festnageln nochmal, weil dann hat man ja den echten Leib Christi, dann kann man den ja nochmal kreuzigen quasi. Jetzt richtig. zweite Auflage und ja. Wenn die nicht geblutet hätte, die Hostie, ja, ein Stück Brot, kann man ja irgendwo rannageln, kein Problem.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut.
Und machen einen zweiten Teil. Ich hoffe, ihr habt Lust, dass wir noch weiterreden. Ich habe große Freude.
Ich bin
genau, wichtig jetzt, ganz wichtig, am Ende der ersten Folge ein Aufruf, hört euch gern den Fluffunk Geschichte an. Den gibt es auf Spotify, den gibt es auf YouTube und wo noch?
Überall,
wo es Podcasts gibt, so wie man so schön sagt.
Ja.
Und wie ihr hört, die beiden sind qualifiziert. Es gibt auch Folgen, wo Daniel das führende Wort angibt quasi bei seinem Spezialgebiet.
Das ist schon sehr einseitig bei uns. Das liegt einfach daran, dass Solveig sowas ziemlich schnell sich in irgendwas einarbeitet und ich mich sehr gerne ablenken lasse. Und das heißt, die meisten Folgen, die wir haben, da ist Solveig definitiv die Wortführerin, aber sie überlässt mir ab und zu auch mal ein Thema.
Ja, und du hast dein Spezialgebiet mit, wenn man das erwähnen will, mit einem kleinen Extra-Podcast noch das für Leute, die es besonders interessiert. Mhm. Und ich will da unbedingt auch mit dir irgendwann mal noch dazu zwingen, mit uns darüber zu reden, weil das ein Thema ist, das ich sonst vorbereite und ganz viel Unsinn erzähle.
Möchtest du, hast du das gehört? Er möchte mit mir darüber sprechen.
Ja, dann kann er das ja jetzt übernehmen.
Genau, also umreiß kurz, worum es da geht. Frühe deutsche Demokratie oder...
Ja, wir haben natürlich zum 175-jährigen Jubiläum der Märzrevolution haben wir eine normale Folge bei Fluff und Geschichte gemacht. Und dann habe ich beschlossen, dass mir das nicht reicht, vor allem weil es so viele Aspekte gibt von dieser Märzrevolution, die ja nicht nur im März ist, sondern über ein Jahr andauert und sich dann noch in verschiedenen Variationen fortsetzt. Und ich das noch nie verstanden habe, wer wo was eigentlich getan hat, mich selbst unter Druck zu setzen, mir da mal per Sachen anzueignen. Und Solveig muss halt immer kommen und sich das anhören, was ich dann rausgefunden habe.
Und ihr könnt euch das auch anhören, damit Solveig nicht allein ist. es ist tatsächlich sehr spannend, es ist tatsächlich auch ein Bereich, wo ich finde, ganz viel Unwissen und unfundierte Sachen auch, also wo ich weiß, ich habe ganz viele unfundierte Bilder zur Revolution 1848, da bin ich mir sicher, das geht euch auch so. Deswegen kann man sich da ein bisschen tiefer einarbeiten und die Ursprünge der deutschen Demokratie zu verstehen, ist, denke ich, zeitlos eine gute Idee. Von daher, absolute Hörempfehlung. Folgt den beiden und wie gesagt, nächste Folge jetzt ja nochmal mit den beiden. Von daher muss ich sie jetzt nicht groß verabschieden, weil nächste Woche sind sie wieder da. Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr vorbereiten sollt.
Danke, dass ihr dabei sein dürfen.